Hallo und herzlich willkommen hier im Ozeankind-Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und wir jetzt gemeinsam ein bisschen Zeit verbringen können. Diese Folge, ich sag's dir, ist vollgepackt mit extrem guter Laune, mit Optimismus und mit einer spannenden Geschichte einer jungen Frau, die uns allen noch was beibringen kann im Sinne, okay, wie kann ich tatsächlich auf mein Herz hören und ist das der richtige Weg? Und ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen von der ganzen Geschichte. Ich wünsche jetzt einfach super viel Spaß bei dieser Folge. Ich freue mich sehr, heute eine sehr besondere, inspirierende Frau im Podcast begrüßen zu können. Ja, genau so kann man das sagen. Und als wir uns nämlich so Gedanken gemacht haben, okay, für was soll unser Podcast stehen, welche Menschen möchten wir interviewen, dann trifft das genau auf den Menschen zu, den ich heute im Podcast habe. Unser Anliegen ist es nämlich, dass wir in unserem Podcast Menschen ans Mikro holen, die wirklich eine Inspiration für andere sind, die eine Vision haben und auch was umsetzen und ihrem Herzen einfach folgen. Und dafür, Michi, bist du auf jeden Fall ein Paradeexemplar, würde ich jetzt mal sagen. Schön, dass du da bist. Hallo, wie geht's dir?
Hey, ja, mir geht's super. Ich freue mich mega, dass du mich so nett vorgestellt hast. Das ist total süß. Ob ich jetzt ein Paradebeispiel bin, weiß ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall jemand, der absolut begeistert seinem Herzen folgt.
Genau, das hatte ich auch in der letzten Zeit so immer mal wieder verfolgen können, was du so tust und was du so machst. Und mich begeisterst du auf jeden Fall, weil du bist jetzt, glaube ich, 23 Jahre jung, wenn ich mich nicht täusche. Und ich bin 33, also du bist 10 Jahre jünger als ich. Wenn ich mir so vorstelle, okay, wie weit war ich 10 Jahre vorher und was habe ich gemacht oder wie weit? Deswegen bist du in meinen Augen auf jeden Fall eine sehr inspirierende Persönlichkeit für jeden, der jetzt da zuhört. Und für jeden, der zuhört, der dich eben nicht kennt. Wer ist denn Michi und was macht Michi heute?
Michi ist 23 Jahre jung. Sie kommt aus der Eifel und ist Tierschützerin für Affen in Afrika. Und was man sich eigentlich unter Tierschützerin für Affen in Afrika vorstellen kann, ist, dass ich jedes Jahr mehrere Wochen ehrenamtlich in Afrika an Tierschutzstationen mithelfe und eben Primaten aufziehe und dann auch wieder auswildere. Und ja, so kam das, oder das ist die Geschichte und die Vision, die ich dann entwickelt habe, ist, dass ich eine Organisation gründen möchte, die sich eben genau dafür einsetzt, für Tierschutz in Afrika, indem wir nachhaltige Freiwilligenprojekte aufbauen, wo ja ganz normale Menschen wie du und ich vor Ort mithelfen können, um so den Tierschutz in Afrika ein bisschen zu unterstützen.
Okay, das ist genau das, was, glaube ich, vielen so den Mut gibt, zu sagen, okay, da ist jemand, der liebt das, was er tut. Aber jetzt frage ich mich, wie bist du genau dahin gekommen, dass du jetzt sagst, okay, gut, du möchtest unbedingt mit Affen arbeiten oder für die Affen und sie dann quasi wieder in die Wildnis entlassen. Warum genau Affen und wie kam es zu so einer Affenliebe?
Ich glaube, Kili war ich ja schon immer. Also wirklich schon immer, schon seit ich denken kann. Affen sind es erst tatsächlich während meiner ersten Afrika-Reise selbst geworden. Ich bin im Jahr 2015 nach Afrika zum ersten Mal gereist, um da ja Freiwilligenarbeit zu machen, damals noch über eine deutsche Organisation, die so Reisen vermittelt hat, und habe da leider ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht, wollte auch zuerst mit Löwen arbeiten und dadurch, dass ich in diesem Löwenprojekt so schlechte Erfahrungen gemacht habe, weil das eben kein Tierschutzprojekt war, sondern eine Station, die Löwen für den Jagdtourismus aufgezogen hat, was ja nicht so dem entsprach, was ich halt machen wollte, weil die Tiere, die wir aufgezogen haben, die wurden dann zum Abschluss verkauft. Und weil ich dann unbedingt da weg wollte, musste ich halt Plan B finden und bin so bei den Affen gelandet. Und als ich bei den Affen war, als ich das erste Mal mit denen gearbeitet habe und ja, als ich gesehen habe, wie menschlich die sind, da ging mir irgendwie so das Herz auf und ich hatte halt einen Affen, der sich auf mich geprägt hat in meinem ersten Aufenthalt, das war Barney. Und wenn man einmal so eine enge Affen-Mensch-Beziehung wirklich hat, dann glaube ich, dann verliebt sich jeder in Affen. Also man muss die Tiere einfach wirklich erlebt haben.
Sie sehen schon sehr süß aus, ne?
Ja.
Klein. Und sie sind es garantiert auch. Also ich habe mit Afghan noch nie irgendwie zu tun gehabt, aber wenn ich so deine Fotos mir angucke, ja, da kommen dann schon so ein bisschen Muttergefühle irgendwie, so kleine Äffchen beobachtet.
Ja, sie sind auf jeden Fall, also was mich an Affen einfach so unfassbar fasziniert, ist, dass sie wirklich so charakterstark und menschlich sind. Also man hat wirklich das Gefühl, man hat da richtig starke, ausgeprägte Persönlichkeiten vor sich und manche mögen einen, manche Affen lieben einen und zu denen baut man dann wirklich eine ganz, ganz enge Bindung, Freundschaft auf. Es gibt aber auch Affen, die mögen einen nicht und das zeigen sie einem auch und ich glaube, das ist bei Affen dann wirklich nochmal ganz anders als bei anderen Tieren, alleine dadurch, dass sie auch diese Händchen haben, die dann deine Hände greifen und dadurch, dass sie auch sehr viel von Mimik und Gestik haben, was unserer Mimik und Gestik entspricht, das ja, ist, glaube ich, dann nochmal eine Verbindung näher und da merkt man halt schon, wie ähnlich uns Primaten sind.
Hm. Oder dann wir den Affen, ne? Oder? Ja. Wir stammen ja vom Affen ab und irgendwie nicht andersrum. Meistens vergessen wir Menschen so viel, dass wir doch irgendwie wir sind ja irgendwie anders und vielleicht in Anführungsstrichen was Besseres und ne, irgendwie ist da so, zumindest mein Eindruck, die Verbindung zur Natur auch echt irgendwie verloren gegangen und zu den Tieren.
Auf jeden Fall und das ist ja auch der Grund, warum so viele Tierschutzprojekte eigentlich nötig sind, weil wir die Verbindung zur Natur verlieren, den ganzen Lebensraum häufig zerstören und damit vergessen, was wir den Tieren antun und dass sie genauso ein Recht haben, hier zu sein, wie wir auch.
Hm. Du sagtest ja vorhin, du warst schon immer tierlieb.
Ja.
Jetzt frage ich mich, wolltest du dann nach der Schule, also ich weiß nicht, hast du studiert, hast du dann eine Ausbildung gemacht oder wie kam das, dieser Wunsch zu sagen, okay, ich mache jetzt auch beruflich was mit Tieren? Also wo gab es dann diesen Wendepunkt, möchte ich es mal sagen?
Also nach dem Abi, das sollte nur so eine paarwöchige Reise sein, wie viele Work and Travel gemacht haben. Da habe ich mich halt entschlossen, Freiwilligenarbeit zu machen. Einfach weil ich so gesagt hatte, mein Gott, jetzt bin ich erwachsen, ich muss noch ein Abenteuer vorher erlebt haben, so gefühlt. Man hat ja immer das Gefühl, dass das Leben vorbei wäre. Und zumindest hatte ich das, weil ich hatte dann das Gefühl, okay, ich gehe jetzt studieren, dann mache ich meinen Job, dann warte ich auf meine Rente und das war's. Also ich habe mein Leben so ein bisschen vor mir vorbeiziehen sehen und dachte, boah Gott, ich muss noch irgendwas Verrücktes machen, was ich schon immer machen wollte. Und das war halt irgendwie Afrika und Tiere in Afrika, die mich halt sehr fasziniert haben. Und dann bin ich ja 2015 gegangen und habe das auch jedes Jahr wieder besucht. Und in der Zeit habe ich dann ja ein Jahr einen Hilfsjob gemacht, dann habe ich ein Studium angefangen, dann habe ich das Studium gewechselt und ich habe halt gemerkt, nichts macht mich so glücklich oder erfüllt mich so sehr wie diese Arbeit mit den Tieren. Und ich habe dann auch einen Blog geschrieben, den am Anfang wirklich kein Mensch gelesen hat. Aber ich habe das trotzdem jeden Tag geschrieben, weil es mich so glücklich gemacht hat, irgendwie das mitzuteilen und irgendwie aufzuklären, was da in Afrika passiert, was es für freiwilligen Projekte gibt und wie viel Hilfe die Affen und die Stationen brauchen. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich zu mir gesagt habe, okay, ich kann jetzt gefühlt noch das dritte Studium anfangen, was mir nicht gefällt. Oder ich kann mir eine Ausbildung suchen, wo ich nicht erfüllt bin. Oder ich kann, keine Ahnung, was auch immer machen. Aber im Prinzip, tief in mir, weiß ich doch eigentlich ganz genau, was ich will. Warum versuche ich nicht, einen Weg zu finden, das zu machen? Und dann kam mir halt eben, die Idee kam mir schon viel früher, dass es halt eine Organisation braucht, die sich für nachhaltige Freiwilligenarbeit, also nachhaltigen Tiertourismus, aber dann im Prinzip Freiwilligenarbeit einsetzt, die nachhaltig ist und die Projekte vor Ort richtig prüft. Und dann habe ich mir so überlegt, oh mein Gott, kann ich das überhaupt machen? Und als ich dann in Afrika war, habe ich das in einer Station angesprochen. Also ich habe dann die Leute, die Besitzer der Station gefragt, hey, ich habe diese Idee. Einfach weil ich auch weiß, wie viel Schandtaten hier im Bereich Freiwilligenarbeit getrieben werden, eben mit Stationen, die Tiere aufziehen, um sie zu verkaufen an die Jagd. Dann habe ich gesagt, ich will da einfach eine Organisation gründen, die sich dafür einsetzt, dass solche Projekte nicht mehr gefördert werden und dass Tierschutzprojekte wirklich nur aufgenommen werden und mit euch freiwilligen Projekte aufbauen. Und die waren total begeistert und meinten so, ja, krass, das finden wir auf jeden Fall toll und da unterstützen wir dich auf jeden Fall. Und da wären wir auch mega gerne dabei. Ja, und damit ist dann der Grundstein gelegt. Das war letztes Jahr im März, dass ich das dann zum ersten Mal, sage ich mal, mit anderen Leuten besprochen und geteilt habe. Und seitdem sind wir eigentlich fleißig am Planen, weil für mich war die Idee ganz einfach. Ich will jemandem helfen und ich will Leute darunter schicken. Aber ich glaube, das weißt du ja auch selbst. Man hat so eine simple Idee in seinem Kopf und auf einmal, wenn man dann den ersten Schritt geht, merkt man, was das für ein Berg ist, den man erstmal erklimmen muss.
Ja, man merkt dann wirklich erst, während man diesen Weg geht, so, okay, dann kommt hier was von rechts eingeflogen, da von links und daran hast du nicht gedacht. Und dann gehst du ja 3 Schritte zurück und sagst, okay, nee, irgendwie müssen wir das anders angehen. Aber das ist natürlich nochmal ganz krasse Nummer, wenn du sagst, okay, du möchtest eine Organisation aufbauen, die dann eben Menschen vermittelt. Und du musst ja dann vor Ort erstmal gucken, okay, wer entspricht jetzt irgendwie meinen Vorstellungen, was möchte ich unterstützen und so weiter. Woran hangelt man sich da? Also wenn man zwar weiß, okay, ich möchte Freiwilligenarbeit leisten und ich möchte mit Tieren arbeiten und weiß sogar schon, okay, Affen sind das, was mein Herz höher schlagen lässt. Wie geht man da weiter vor? Also wie gehst du jetzt vor allem auch weiter vor, um genau zu wissen, okay, welche Art von Tourismus möchtest du unterstützen und was nicht?
Vor allem will ich halt Stationen unterstützen, die Tiere aufnehmen, die in Not geraten sind. Das heißt Autounfalltiere, verwaiste Jungtiere, alles, was bei uns auch immer so reinkommt oder ehemalige Haustiere, da ist wirklich eine ganze Palette. Und so Stationen besuche ich dann persönlich vor Ort. Das heißt, ich fahre dahin und arbeite da selbst ein paar Wochen mit und schaue mir dann an, okay, nach welchem Konzept arbeitet ihr? Also mir ist einfach, es gibt so gewisse Faktoren, wo man weiß, ob die Station nachhaltig ist oder nicht, weil eine nachhaltige Station würde zum Beispiel nie Tiere züchten, weil die davon keinen Nutzen hat. Also eine nachhaltige Tierschutzstation, die Tiere auswildern will, würde nie Tiere züchten oder Tiere verkaufen oder gewisse Standards in den Gehegen nicht erfüllen. Und wenn ich halt vor Ort bin, arbeite ich halt selbst mehrere Wochen mit und schaue mir das halt an und lass mir halt auch zeigen, wie Auswilderungen vorher stattgefunden haben oder warum gewisse Tiere nicht ausgewildert werden können. Das gibt es auch immer wieder. Es gibt einfach Tiere, die sind verletzt oder krank, die denen ja ein permanentes Zuhause gegeben werden muss. Aber auch das zu prüfen und mich einmal wirklich rundführen zu lassen, in alle Ecken schauen und dann halt zu gucken, okay, macht ihr nachhaltige Arbeit oder nicht? Weil so eine Ferndiagnose ist meiner Meinung nach nicht möglich. Und das ist halt das, was viele andere freiwilligen Organisationen eben machen, Ferndiagnosen stellen aufgrund von den Infos, die sie von den Farmen selbst bekommen. Aber da habe ich ja mit dem Löwenprojekt die Erfahrung gemacht, dass sich solche Projekte gerne als Tierschutzprojekte verkaufen, aber wenn man vor Ort ist und hinter die Kulissen guckt, da einfach ganz andere Sachen ablaufen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich muss jedes Projekt prüfen. Ich fahre dahin mehrere Wochen, arbeite mit und wenn ich das selbst durchgemacht habe und ich da lebend rein und lebend rausgegangen bin und so gute Erfahrung hatte, dann kann ich da auch guten Gewissens jemand hinschicken. Aber sonst nicht. Und das ist halt das, wofür wir dann auch stehen wollen, dass wir wirklich vor Ort waren und die Menschen unterstützen, die es brauchen und auch die Menschen, die helfen wollen, dahin schicken, wo Hilfe benötigt wird.
Sehr gut. Das klingt wirklich sehr sinnvoll. Sehr gut. Wie ist denn das, wenn Affen jetzt längere Zeit mit Menschen in Kontakt kommen und die dann wieder auszuwildern? Ist denn das so easy peasy oder gewöhnen sich nicht die Tiere so sehr an den Menschen, dass es eigentlich, ja, ich würde jetzt nicht sagen, fast unmöglich ist, dass die Tiere wieder in ihrem normalen Leben ohne Menschen klarkommen, aber ja, weiß nicht, wie ist denn das so für die Tiere?
Die Tiere, mit denen wir in Kontakt sind, das sind in der Regel nur Jungtiere, also sehr, sehr junge Tiere, die auf den Kontakt von Ersatzmuttertieren angewiesen sind. Wenn wir zum Beispiel ein Baby in die Station bekommen, wird es am Anfang 24/7 von uns betreut, natürlich gefüttert, es wird viel rumgetragen, weil es das auch einfach benötigt. Also zum einen die Fürsorge und auch die Nähe und auch, sag ich mal, Tiere oder Affen bei Pavian, die nehme ich jetzt mal als Beispiel, mit einem Jahr sind die auch noch Kinder und brauchen auch noch so jemanden, an dem sie ihren Mittagsschlaf machen können, der mit ihnen ja die Natur mehr oder weniger erkundet. Aber wenn wir ausgewachsene Tiere bekommen, das haben wir auch, die kommen in Quarantäne, wo wir gar nicht in Kontakt mit denen richtig treten. Also wir versorgen und pflegen die. Aber es setzt sich jetzt keiner zu einem ausgewachsenen Pavian ins Gehege und versucht, Freundschaft zu schließen, weil
Klappt das nicht?
Nein. Und das wäre auch absolut wahnsinnig. Und diese Jungtiere, die werden dann nach und nach abgenabelt. Also wenn wir die dann aufziehen und die brauchen, sag ich mal, keine Milchersatz mehr, dann laufen sie auch nicht den ganzen Tag an uns rum, sondern kommen schon in das Gehege mit den anderen Kindern. So wie so ein Affenkindergarten kann man sich das dann vorstellen. Und dann werden die je nach Altersstufe immer mehr entwöhnt. Zuerst die ganze Zeit an uns, danach gehen wir nur noch ins Gehege, danach gehen wir nicht mehr ins Gehege, aber sie sehen uns noch am Tag vorbeilaufen. Und irgendwann sind die in einem 8 Hektar großen Gehege, wo wir darauf warten, dass sie sich halt fortpflanzen und eine Alpha rausbilden und eine feste Rangordnung haben. Und erst dann werden die ausgewildert. Aber dieser Prozess an sich von Affe kommt in unserer Station bis Auswilderung, wenn es ein Baby ist, dauert 5 Jahre im Schnitt. Und davon sind sie nur die ersten 1,5 Jahre wirklich in Kontakt mit uns. Und danach heißt es dann Abstand aufbauen.
Und das ist wahrscheinlich nicht so leicht dann für den Menschen wiederum, oder? Die dann so lange mit dem Tier zusammengearbeitet haben, kann ich mir vorstellen.
Es ist auf jeden Fall, es ist immer so ein lachendes und ein weinendes Auge, muss ich sagen. Also ich habe so eine Pavian-Dame, die kennt mich heute noch, das ist Kiwi. Die habe ich aufgezogen, ich hatte die mehrere Jahre, wo die intensiv, also ich hatte die das erste Jahr gesehen, da war sie ein ganz kleines Baby und als ich danach das Jahr wiederkam, war sie schon was größer und immer noch total auf mich fixiert und geprägt. Und selbst heute, wenn ich da am Gehege vorbeigehe, streckt sie mir ihren Hintern immer hin. Das ist so ein Zeichen von Freude und Aufmerksamkeit. Und
okay.
Ich denke mir immer nur so, ich darf jetzt nicht hingucken, ich darf jetzt nicht mitmachen, ich muss mich zusammenreißen. Also es fällt mir schon schwer. Aber im Umkehrschluss weiß ich halt auch, wenn ich sie nicht entwöhnen würde, wäre sie der erste Affe, der irgendwie von einem Jäger in der Wildnis geschossen wird. Und wenn man das halt im Hinterkopf hat, dann ist so diese wahre Liebe zu dem Tier einfach viel stärker, weil man einfach nur will, dass es sicher ist, dass es frei ist und dass es wild ist, weil dafür sind die Tiere gemacht. Affen sind Wildtiere und ja, ich könnte niemandem empfehlen, so ein Tier als Haustier zu halten.
Nee, wäre ja noch schöner, ne? Oh Gott, es ist aber auch echt grausam, was viele Menschen auch einfach als Haustier halten, ne? Also wenn man da so überlegt, welche Tiere geschmuggelt werden, die eigentlich gar nicht dafür gemacht sind, als Haustier gehalten zu werden. Schon ganz schlimm.
Also ich glaube, der Mensch maßt sich da einfach viel zu viel an. Und ich denke mir immer, wenn man was sehen will, dann soll man einfach eine Safari. Also bei sowas denke ich mir dann immer, dass man doch eine Safari machen soll, weil ich denke mir halt immer, wahre Liebe oder auch wahre Tierliebe hat doch eigentlich damit zu tun, dass man sich auch wünscht, dass es dem Tier gut geht und nicht, dass es irgendwo in einem Käfig sitzt, wo man es dann trachten kann oder halten kann. Also
absolut.
Ich denke, das ist immer so ein bisschen, ob man da aus eigenem Egoismus oder aus wahrer Tierliebe handelt und ich bin da dann einfach so, ja, man muss dann wirklich loslassen können. Auch ich als jemand, der die Tiere sehr, sehr lange aufgezogen hat, muss da in der Liebe bleiben, auch wenn es einem das Herz manchmal so ein kleines bisschen bricht, wenn man sagen würde, oh, ich würde jetzt gerne hingucken und mitmachen. Aber ja, mein Herz sagt mir dann im gleichen Moment auch immer wieder, lass es sein, du weißt ganz genau, dass ihr schaden würde. Und ich will den Tieren nicht schaden, ich will sie retten und schützen und frei sehen.
Sehr schön. Was für Herausforderungen steht denn jetzt gerade so der ganze Tierschutz gegenüber? Also gerade auch so die Gefahr von... Ach nee, ich quatsch nicht rein, ich warte einfach deine Antwort ab.
Also gerade im Moment ist natürlich die Corona-Sache was absolut Tierschutz in Afrika oder im südlichen Afrika, da kenne ich mich am besten aus, sehr schwer macht, einfach dadurch, dass da viele Menschen ihren Job verlieren und viele Leute wieder mehr zu Wilderern werden. Also Tiere verkaufen oder schießen oder mit denen handeln und davon sind Elefanten, Löwen, Affen gleichermaßen betroffen. Also es gibt genauso Menschen, die denken, man könnte aus Affeneckzähnen, die Paviane haben sehr lange Eckzähne, Medizin machen oder aus Pavianknochen Medizin machen. Also die Affen sind da auch leider nicht frei von so skurrilen Vorstellungen, will ich es mal nennen. Und da leiden Tiere halt gerade drum und auch die Tierschutzstationen, die halt aktuell keine Helfer aufnehmen können. Ich war ja selbst in Afrika und musste halt heimfahren, obwohl ich ja vor Ort gearbeitet habe, aber konnte nicht bleiben. Und an sich stehen die Stationen einfach vor der Herausforderung, dass immer mehr Tiere kommen. Also dadurch, dass auch jetzt in vielen afrikanischen Ländern dann sich die Industrie ausbaut oder mehr Straßen gebaut werden, auch durch Gebiete, die eigentlich ja von sehr, sehr vielen Tierarten bewohnt werden. Es ist halt für viele Primaten so, dass die ihren Lebensraum verlieren. Und das ist wirklich die größte Problematik, die aktuell herrscht. Also, dass der Lebensraum verloren geht und sie dann einfach immer mehr ausweichen müssen und in immer mehr Konflikte mit anderen Tierarten, aber vor allem mit den Menschen geraten. Und dann passieren Autounfälle oder jemand sieht ein Affenbaby und hätte es gerne als Haustier und fängt. Oder die Affen kommen auf eine Farm und klauen die Ernte und werden geschossen deswegen. Also es bringt halt einfach Tausende an Konflikten mit sich, den Lebensraum von den Tieren zu zerstören und immer weiter zu verkleinern.
Es ist echt überall das Gleiche, ne? Wenn der Mensch sich anmaßt, okay, immer mehr den natürlichen Lebensraum zu zerstören und sich dann im Endeffekt wundert, was dann die Folge dessen ist, ne? So wie jetzt eine Pandemie oder sonst was.
Ja.
Was ja auch irgendwie durch diese Wet Markets und Wildtierhandel und alles, das hat ja auch irgendwie eine Ursache und Wirkung. Ja. Also es passiert ja nicht einfach so, wenn Mensch und Tier sich mal wirklich den Abstand lassen, wie es einfach auch notwendig ist wahrscheinlich.
Ja, wir lernen es halt auch einfach nicht. Also wir haben ja eigentlich schon genug Erfahrungen. Ich habe halt mache im Moment eine Fortbildung an einer britischen Uni im Bereich Primatologie. Und wenn man sieht, was für Menschen wir davon, also was für Krankheiten wir von den Affen schon bekommen haben und die Affen uns gegeben haben, in dem Sinne, also wie wir das übertragen haben, das ist krass, also dass halt AIDS auch erst durch Primaten, also im Sinne von Schimpansen, auf den Menschen übertragen wurden und dass wir es halt einfach nicht lernen. Wir haben ja schon so viele Beispiele, wenn man sich das anguckt, dass es wirklich nicht gut ist, in so engem Kontakt mit den Tieren zu sein oder Wildtiere zu schießen und dann zu essen oder auf so Märkten zu verkaufen, dass es einfach dazu führt, dass Krankheiten sich verbreiten, aber irgendwie lernen wir es halt einfach nicht.
Hast du denn die Hoffnung, dass es jetzt durch diese Corona-Pandemie, dass vielleicht dann jetzt mal so ein Aufwacheffekt mal kommt?
Ich glaube es ehrlich gesagt, also ich würde es mir wünschen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, dass gerade auch wenn die Corona-Zeit eigentlich so eine Möglichkeit wäre, wo man jetzt auch nochmal sieht, okay, wir müssen die Natur und die Tiere viel, viel mehr achten, viel, viel mehr schützen, viel, viel mehr respektieren. Sonst wird sowas immer wieder passieren. Glaube ich, dass viel, viel mehr, also habe ich den Eindruck, auch mit den Menschen, mit denen ich mich unterhalte, dass so der Fokus vom Tierschutz jetzt komplett weggelenkt wird, weil natürlich jetzt wieder jeder so Angst um seine Arbeit hat, jeder Angst um, also Ängste entwickelt, die, sage ich mal, für die Leute essentieller sind. Man hat ja immer so einen Kreis, so einen kleinen Kreis, wo man sich selbst drin befindet und dann vielleicht so einen erweiterten Kreis, bekannte Freunde, dann Menschen, dann Tiere, dann Natur. Und ich glaube, dass die Menschen aktuell viele gerade in ihrem inneren Kreis sich auf die Probleme fokussieren und immer von innen nach außen denken, anstatt von außen nach innen. Also wenn wir anfangen, Natur zu respektieren und achtsam mit Tieren umgehen, achtsam mit unseren Mitmenschen umgehen und dann geht es auch uns besser, dass wir halt vom Großen ins Kleine denken, aber ganz oft ist die Denkweise eben andersrum. Wenn es mir gut geht, dann kann ich vielleicht mal nach anderen Menschen gucken oder nach anderen Tieren oder nach der Natur und ich glaube, da müsste ein Umdenken stattfinden und es wäre eine Möglichkeit, jetzt auf jeden Fall dieses Umdenken zu bewirken. Aber aus Gesprächen, die ich, sage ich mal, mit Bekannten habe oder was man auch in den Nachrichten mitbekommt, ich versuche mich da nicht zu sehr reinzusteigern, ist aber irgendwie, dass sich die Denkweise noch nicht geändert hat. Also dass wir auch immer von innen nach außen denken, anstatt von dem Großen auf uns zu schließen.
Ja, das stimmt. Das ist echt so ein Zwiespalt, weil vieles, wo ich mir denke, ah, okay, auch geht jetzt wieder in die richtige Richtung oder aber auch ganz viele große Themen wie die Klimakrise und auch wir merken es ja selber, das Thema Plastikmüll und Plastikmüllkonsum und so, das ist jetzt alles weiter so, ach ja, mache ich irgendwann mal wieder, wenn ich mich wieder sicher fühle, so ungefähr. Ja. Und das ist so schwierig, weil diese großen Themen wie die Klimakrise, die wartet ja jetzt nicht einfach, bis wir Menschen irgendwie meinen, ach ja, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich mich mal um dieses große Thema irgendwie kümmern und das ist so fatal.
Ja, es ist halt irgendwie, als hätte man ein baufälliges Haus und man würde halt sagen, okay, ich fange an, die Straße zu kehren und nicht das Fundament zu machen. Also ich habe halt den Eindruck, dass man wirklich im Fundament beginnen muss. Und das sind halt so Themen, wie du sagst, Klimakrise, Plastik, halt einfach wirklich zu schauen, die Natur, was braucht die Natur, was brauchen die Tiere, was braucht dieses große System, in dem wir leben. Und wenn es dem besser geht, dann geht es auch mir besser. Und es ist halt echt schade, dass diese Thematik, glaube ich, aktuell ein bisschen in den Hintergrund rückt.
Na, wir hoffen einfach mal, dass sich das wieder ändert und du, ja. Ihr macht euren Teil, wir machen unseren Teil auf unserem Gebiet und dann wird das schon irgendwie weitergehen. Aber wie geht's denn jetzt genau bei euch weiter? Wenn du sagst, okay, ihr wollt eine Organisation gründen, ihr seid da mittendran. Jetzt kam natürlich Corona und hat auch eure Pläne ein bisschen über den Haufen geworfen. Wie ist es denn jetzt so gerade, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ah, okay, die Affen finde ich toll und ich möchte das auf jeden Fall auch mal machen, also irgendwie mithelfen. Ja. Wann kann man sich denn da irgendwie mit dir in Verbindung setzen und sagen, okay, die Michi, die vermittelt mich jetzt?
Geplant war es November diesen Jahres, aber das ist mittlerweile einfach utopisch, weil ich ja gesagt habe, wie gesagt, ich fahre alle Projekte besuchen, das heißt, ich bin dann selbst immer in Afrika vor Ort und helfe mit und schaue mir das genau an. Und wir haben bisher nur ein Projekt abschließend besucht, wo ich halt mehrere Wochen war und abschließend jetzt sagen konnte, boah, ihr macht super Arbeit, Leute, mit euch will ich zusammenarbeiten, hier kann ich guten Gewissens Leute hinschicken. Und wir haben aber noch andere Projekte, die wir besuchen wollen, bevor wir starten. Und das wird sich jetzt auf 2021 verschieben. Zum einen, weil ich natürlich erstmal alle Projekte besuchen muss. Hm. Also ich muss ja erstmal selbst hinfliegen und dann müssen wir gewisse Dinge aufbauen, auch gucken, wie können wir hier Verpflegung stellen. Manche haben halt schon alles vorbereitet, also könnten schon Freiwilligenhelfer, sagen wir es mal so, holen. Mit anderen müssen wir das eben noch aufbauen und das wird sich jetzt in 2021 verschieben, weil ich ja erst prüfen muss, dann kommen wir zurück und dann wird von Deutschland aus noch einiges an Arbeit laufen und dann können wir vermitteln. Also wir hoffen jetzt so im Frühling, Sommer 2021, aber das wird sich jetzt danach richten, wann ich das erste Mal wieder nach Afrika fliegen kann. Da hängt jetzt so alles dran und je nachdem, wie weit sich das jetzt nach hinten verschiebt, wird sich auch unser Start einfach nach hinten verschieben. Aber da ist für mich ja gar, also für mich gibt es keine andere Option, als wirklich vor Ort zu sein. Ich will mich auf niemanden verlassen, nicht in dem Sinne, dass ich halt keinem vertraue, aber in dem Sinne, dass ich halt weiß, dass ich der Ansprechpartner dieser Organisation bin, dem die Leute vertrauen. Und wenn mir jemand anruft und sagt, boah, Michi, hier, ich habe das Problem, dann will ich genau wissen, wo das Problem herkommen könnte oder sagt, keine Ahnung, ich finde die Duschen hier schrecklich, kannst du mir irgendeine Alternative anbieten oder ist das normal, dass ich halt einfach sagen kann, okay, ich war selbst in dem Projekt, gewöhn dich mal ein oder ich kann dir das und das anbieten, wenn es vom Standard her für dich nicht passt. Also, dass ich da war und mich in die Leute reinversetzen kann, das ist mir halt wichtig und wir hatten zwar für eine Sekunde überlegt, ob wir es anders machen können, habe ich direkt zu meinem Mann gesagt, nee, anders ist keine Option. Ich will da gewesen sein, ich stehe dafür mit meinem Namen und ich will ja einfach, dass die Leute mir vertrauen können.
Ja, das ist super. Also, weil ich glaube, dass viele Menschen oder einige, dass die das ja gar nicht so machen. Und dieses Business wirklich so führen und völlig dahinter stehen, was ich schade finde. Vielleicht haben sie es irgendwann mal zum Anfang mal so gemacht und dann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr, aber es ist super, dass du genau diesen Weg gehst und sagst, okay, ich stehe da mit meinem Namen und ich habe das besucht und ich weiß, wovon ich rede und wie das ist und ich möchte bestmöglich helfen, dass es für jeden die bestmögliche Erfahrung auch wird, ne? Weil sonst hilft es ja niemandem am Ende. Das ist schon sehr gut.
Stimmt. Ich meine, mir geht es natürlich hauptsächlich um die Affen, aber ich will da auch niemanden darunter schicken und da todunglücklich sehen, weil ich ja selbst die Erfahrung gemacht habe. Ich war 18, bin darunter, erstes Mal allein in Urlaub und dann musste es schon Südafrika sein und habe da unten die ersten 2 Wochen nur geheult und das war schrecklich für mich. Und aus der Erfahrung raus weiß ich halt einfach, boah, nee, das könnte ich keinem anderen Menschen auf dieser Welt antun. Irgendwie den ans andere Ende der Welt zu schicken und irgendwo hinzusetzen, wo er vielleicht wirklich todunglücklich ist und wo ich ihm nicht meine Alternative anbieten könnte oder mich reinversetzen könnte. Und wenn ich halt einfach da war, dann kann ich ganz anders mit Problemen umgehen, sollten sie auftauchen. Also ich hole ja eh eigentlich nur Projekte, wo ich sage, oh, ich würde dann auch 100 Mal hinfahren, aber ich weiß halt auch, dass jeder Mensch anders ist und deswegen will ich einfach bestmöglich vorbereitet sein und hoffe, das so ganz gut umsetzen zu können.
Ach, ganz bestimmt. Da mache ich mir keine großen Sorgen. Jetzt frage ich mich gerade, weil du ja sagtest, du warst 18, also zum ersten Mal quasi so alleine Urlaub machen und dann genau, okay, ganz weit weg nach Südafrika und dann eben nicht so Sonne, Strand, bisschen Sightseeing, sondern nein, gleich mit den ganz komplett was anderes. Würdest du sagen, aus heutiger Sicht, okay, liebe Michi, das war super mutig oder war das super naiv damals vom Gefühl?
Es war beides. Also ich bin da runtergeflogen und war richtig naiv, aber es war halt auch schon, also ich finde den Schritt von mir sehr mutig und ich habe da unten, ist mein Mut und mein Selbstvertrauen unfassbar gewachsen, allein weil ich mich das getraut habe, aber ich bin da auch, ey, so naiv runtergeflogen. Also ich kann manchmal nur den Kopf über mich selbst schütteln. Aber ich muss auch sagen, ich hatte halt eine Organisation, mit der ich gefahren bin und hatte da Ansprechpartner, die mir einfach auch Sachen erzählt, die nicht gestimmt haben. Und ich muss halt sagen, ich habe mich dann einfach zu wenig damit wirklich beschäftigt und habe einfach gesagt, okay, ich gehe da runter und alles wird toll. Und dann passieren halt einfach so Sachen wie auf meiner Packliste von der Organisation, die ich damals bekommen habe, stand, packen Sie möglichst viele weiße Sachen ein. Also, dass ich das nicht hinterfragt habe, ist mir bis heute unklar. Aber auf jeden Fall bin ich da wirklich da in weiß hingeflogen. Und wer sich schon mal in komplett weißer Montur in so einen afrikanischen Busch gestellt hat, der weiß, der glänzt erstmal, weil der die Sonne reflektiert und der fällt auf wie Wolle. Also, das ist total katastrophal und das Schlimmste ist auch einfach, es wird sofort schmutzig, also da kriegst du Flecken nie wieder raus. Ich glaube, ich konnte meinen ganzen Koffer nach meiner ersten Reise mehr oder weniger wegwerfen von den Klamotten her, weil ja, alles so verfleckt war, dass nichts mehr rausging. Am besten sind wirklich Khaki-Farben und schwarz und beige, also das, was man auch bei Rangern so sieht, diese Farben einfach zu tragen, aber dass ich das nicht hinterfragt habe und auch viele andere Sachen damals, war halt schon einfach sehr naiv von mir.
Ja, aber was, ich finde ja, Naivität hatte bei vielen so einen negativen Touch. Ich finde es eigentlich fast positiv, weil man so mit einer Unbeschwertheit reingeht und eigentlich vom Positiven ausgeht. Und ja, also deswegen, ich finde es super, dass du genau damals eben so warst, wie du bist, weil genau deswegen hast du ja all das erlebt und kannst jetzt genau da sein, wo du bist und weißt, wovon du redest. Und vielleicht hat es ja auch, nicht vielleicht, bestimmt, ganz bestimmt, hat es was damit zu tun, dass du jetzt den Wunsch hast, okay, nein, ich möchte meine eigene Organisation gründen.
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass ich so Dinge doch mal ganz anders gelernt habe. Und ja, also ich finde es halt einfach süß, dass ich damals so offen dahin gegangen bin. Dadurch, dass ich so offen war, habe ich vermutlich auch ganz andere Erfahrungen gemacht. Und dadurch, dass ich so naiv war, also ich war so 100% naiv, weiß ich aber auch jetzt, wie ich mit Menschen umgehe, die halt nach Afrika fliegen wollen oder in Südafrika oder Uganda, Simbabwe, wo auch immer helfen möchten, weiß ich halt auch, okay, wenn dann ein junges 18-jähriges Mädchen kommt, vielleicht nehme ich mir, wenn ich sie berate, ein paar Minuten mehr, einfach nur, um sie ein bisschen besser vorzubereiten, als das damals mit mir ist oder gewesen ist. Also ich denke, es hilft mir einfach, mich jetzt in ganz viele verschiedene Lebenslagen dann auch reinzusetzen, auch ganz viele verschiedene Menschen, die kommen und helfen wollen. Und ja, das gehört dazu. Also so habe ich nur noch mehr gelernt und deswegen bin ich ganz froh drum. Und es ist immer wieder lustig, die Geschichten zu erzählen.
Das glaube ich. Da kannst du auch froh und stolz sein auf die ganze Geschichte. Wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, boah krass, Michi ist 23 und hat mit 18 diesen Sprung gewagt und hat einfach, in Anführungsstrichen, weil vielleicht war es ja gar nicht so einfach, gesagt, okay, ich mache das jetzt. Was würdest du denn den Menschen raten, die vielleicht jetzt auch in dem Alter sind, in deinem Alter oder sogar jünger oder scheißegal, wenn die jetzt auch Ende 40 sind und sagen, okay, ich möchte jetzt eigentlich das machen, was mein Herz mir eigentlich schon lange sagt. Was würdest du denn raten, diesen Menschen?
Ganz einfach nur, folge deinem Herzen. Das war für mich so auch der zentrale Satz in Afrika. Ich bin ja damals länger geblieben, um mein Affenbaby, eben, also den Barney, um den weiter aufzuziehen. Und das, was ich mir damals gesagt habe und was mir auch damals jemand gesagt hat, war: Folge deinem Herzen. Und das ist wirklich so eine Philosophie für mich geworden, weil ich halt mich darauf verlassen kann. Ich glaube, jeder Mensch kann sich auf sein Herz verlassen. Und im Endeffekt ist es richtig beängstigend, wenn man dann steht und, keine Ahnung, das Herz einem sowas sagt wie: Bleib in Afrika und lass alles hinter dir erstmal für die nächsten paar Wochen und Monate, so lange wie du bleiben kannst. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, habe sowas nie bereut. Und ich glaube, man muss sich dann auch, um sich das zu trauen, einfach mal einen ruhigen Moment nehmen und hinsetzen und mal auf sein Herz hören und auch ein bisschen träumen, wie es sein könnte. Und für alle Menschen, ganz oft kriege ich auch die Anfrage irgendwie: Ich bin jetzt schon Mitte 30, Anfang 40, bin ich schon zu alt, um zu helfen? Da kann ich nur sagen, die älteste Helferin, die wir hatten, war 71, die ich da getroffen habe auf meinen Reisen. Die Frau war der Hammer. Die war zwar noch körperlich fit, das ist wichtig, aber solange jemand körperlich fit ist, spielt Alter keine Rolle. Also da sind immer alle Altersklassen unfassbar willkommen, weil ich sage immer, man kann seine Träume genauso mit 70 wie mit 18 erfüllen. Und das hoffe ich auch mein Leben lang zu tun, die Träume, die mir in den Sinn kommen, da immer meinem Herzen zu folgen und mit denen zu gehen.
Ach, schön. Das war ja fast schon ein super schönes Schlusswort. Ich traue mich jetzt gar nicht, mit noch irgendwas aufzumachen. Hast du denn noch irgendeinen Wunsch? Möchtest du noch was mitgeben den Hörern? Also klar, ihr könnt alle, ne, Michi ist bei Instagram, bei Facebook, das weiß ich auf jeden Fall, zu finden. Du hast auch einen eigenen Podcast, ne?
Genau. Eigentlich möchte ich gar nichts mehr mitgeben, außer wirklich den Leuten, die irgendwelche verrückten Träume haben, vor allem alle verrückten Tierträumer, die irgendwie sagen: Geil, ich will Wale retten, geil, ich will mich für Panda-Bären einsetzen oder was auch immer, ich will die Meere sauber halten. Mach das, weil ich glaube, du weißt es genauso wie ich. Wir brauchen wirklich Menschen, die sich dafür einsetzen, die sich für die Umwelt und die Tiere stark machen. Und wenn das dein Herz dir sagt, dann bitte, bitte folge dem, nicht nur für dich, sondern für die Umwelt, für die Tiere und für deine Mitmenschen. Und ja, das ist das, was ich dir mit auf den Weg geben will.
Das ist super schön. Ja, unterstreiche ich dreimal fett. Auch wenn das der Weg nicht einfach ist, aber ich glaube, es ist der einfachste Weg, sich selber glücklich zu machen und dabei auch noch anderen zu helfen.
Das stimmt.
Ja. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute, Michi. Ja, Dankeschön. Ich bin sehr gespannt und verfolge das natürlich weiter, wie das alles passiert. Mit Affis Adventures, ne? So heißt das Baby.
Genau, Affis Adventures, das ist, wie es alles angefangen hat.
Ja, sehr cool.
Ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen, oder? Dass die Folge vollgepackt ist mit guter Laune. Und ich hoffe sehr, sie hat dir gefallen. Sie hat dir gezeigt, dass es vielleicht noch einen anderen Weg gibt, sein Leben zu leben, als den, den man vielleicht in der Gesellschaft vorgelebt bekommt. Und dass es dir vielleicht ein bisschen Mut gibt, mehr auf dein Herz zu hören und rauszufinden, was dein Weg, dein ganz persönlicher Weg in diesem Leben ist. Jetzt freue ich mich wie immer auf dein Feedback, deine Meinung, was du aus dieser Podcast-Folge für dich mitgenommen hast. Und am besten geht das, wenn du zu Instagram rüberkommst. Du findest uns unter @ozeankind_ev. Lass doch super gerne deine Meinung zu dieser Folge da, unter dem Post von heute zu dieser Folge eben. Und ja, ich freue mich immer sehr auf den Austausch. Und wenn dir der Podcast allgemein gefällt, abonnieren doch gerne, das ist kostenlos. So verpasst du keine neue Folge. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Mach's gut!